Beteiligungsbörse Deutschland. Die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Mein heutiger Gast ist ein renommierter Gesellschaftsrechtler, Dr. Edzard Schmidt-Jorzig, Gründungspartner von Schmidt-Jorzig Petersen Prinzin. Hallo Edzard.
Hallo lieber Matthias.
Freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Schön, dass du Zeit hast für uns heute.
Ja, ich freue mich ebenfalls. Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist eine tolle Reihe und ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was aus rechtlicher Sicht zum M&A-Geschäft und vielleicht einem speziellen, besonderen Thema, das vielleicht jetzt in der derzeitig etwas volatileren Phase vielleicht für einige interessantes beitragen.
Ganz bestimmt. Wir haben tatsächlich bislang das Thema Gesellschaftsrecht, obwohl es so wichtig ist, bei Beteiligungstransaktionen sträflich vernachlässigt in dieser Podcast-Reihe. Das wollen wir jetzt ändern. Und wie du schon sagtest, wollen wir hier auch ein bisschen in das Konkrete einsteigen, einige Beispiele gleich besprechen von Strukturelementen. Nicht zu trocken, nicht langweilig, auch mit ein paar Beispielen gewürzt, aber so, dass man was mitnehmen kann. Zunächst möchte ich dich aber gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Du bist seit 1999 bereits Rechtsanwalt im Bereich M&A Gesellschaftsrecht. Die öffentliche Hand spielt da eine wichtige Rolle. Du machst relativ viel Cross-Border-Geschäft und dass Regulierung und das öffentliche Finanzrecht da eine wichtige Rolle spielt, ergibt sich fast schon automatisch. Studiert hast du in Bonn, Lausanne, Berlin, hast in Stellenbosch in Südafrika deinen Master gemacht und hier in Hamburg promoviert. Dann warst du auch noch, bevor du Rechtsanwalt geworden bist, Mitarbeiter eines Abgeordneten des Deutschen Bundestages und auch eine Weile in Genf bei den Vereinten Nationen tätig. Bevor du dich selbstständig gemacht hast, warst du etliche Jahre bei White & Case, einer Adresse, die viele hier kennen, auch dort international, Frankfurt, New York, Hamburg. Und zuletzt als Partner tätig. Dann hast du, wie gesagt, Schmidt-Jorzig Petersen Penzlin gegründet mit deinen Partnern. Und ihr seid allesamt und auch du als Person seit vielen Jahren immer wieder empfohlen, sowohl im Juwe-Handbuch als auch in der Auflistung Best Lawyers, Deutschlands beste Anwälte vom Handelsblatt, dort naheliegenderweise in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A. Also jemand, von dem wir jetzt mal die Vermutung anstellen dürfen, dass er ein bisschen was davon versteht, was uns heute interessiert. Und insofern nochmal herzlich willkommen, lieber Edzard. Ja, die Zeiten sind speziell in vielerlei Hinsicht. Die Krisen der vergangenen Jahre haben das M&A-Geschäft, das wissen alle, die damit beschäftigt sind, sicherlich anspruchsvoller gemacht und ein großes Thema in den vergangenen Jahren war und ist es auch heute immer noch die Spreizung, wenn man so sagen möchte, zwischen den Kaufpreisvorstellungen zwischen einem Verkäufer und den möglichen Investoren. Und insofern lautet unser Thema heute, darauf haben wir uns verabredet, Bridging the Gap. Wie kriegen wir diese Spreizung überwunden? Vielleicht fangen wir mal an aus deiner Sicht. Du begleitest ja nun viele Transaktionen. Wie nimmst du dieses Phänomen, bezeichnen wir es mal als solches, wahr? Welche Rolle spielt es aktuell? Wie hat sich's in den letzten Jahren entwickelt? Und was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür?
Matthias, du hast es bestens beschrieben schon. Wir haben in den letzten Jahren, du wirst es aus deiner Tätigkeit wahrscheinlich bestätigen können, doch volatilere Zeiten im M&A-Markt gesehen. Nachdem wir über Jahre hohe Preise gesehen haben, die sehr verkäuferfreundlich waren und einfach dadurch, dass wenige Targets, aber viel Geld im Markt waren, Verkäufer eine ganze Menge an guten Kaufpreisvorstellungen, für sie positiven Kaufpreisvorstellungen umsetzen konnten und auch die Tatsache, dass wir in den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen auch für die Forecasts, die ja für die Bewertung eines Unternehmens und damit auch des Kaufpreises eine erhebliche Rolle spielen, einfach immer nach oben gingen, haben sich im Markt Kaufpreisvorstellungen festgesetzt, die dann mit den Krisen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren erlebt haben, allgemeine konjunkturelle Krisen, Handelsthemen, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg. Es gibt ja eine ganze Menge an Häufungen, die den Markt unsicherer machen, Risiken erhöhen und dadurch die Bewertungen von Unternehmen, die ja oft in den zukünftigen Erträgen gesehen werden, diese Bewertungen runterbringen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als mittelständischer Unternehmer, der ja dann vielleicht auch mit entsprechenden Beratern auf einen gewissen Kaufpreis verzielt wird, dann merke, dass auf einmal zum Beispiel ein Finanzinvestor, aber vielleicht auch ein Stratege sagt, ich kann eigentlich mit dem, was jetzt an Risiken im Markt ist und was ich dir in Zukunft an Ertragsmöglichkeiten zutraue mit deinem Unternehmen, dir den Kaufpreis nicht mehr bezahlen. Und das ist natürlich für diejenigen, schließlich geht es ja ums Geld bei so einer M&A-Transaktion, der entscheidende Faktor. Und wenn man da kein Verständnis erzielen kann, das ist ja dann oft auch zu, was den wirtschaftlichen Teil geht, dann die Aufgabe der M&A-Berater, in größeren Transaktionen der Investmentbanker. Und im rechtlichen Bereich sind wir Juristen dann gehalten, unsere Fantasie spielen zu lassen, beziehungsweise das, was uns der Markt anbietet an üblichen Tools, die man in solchen Fällen dann anwenden kann, dort etwas zu entwickeln, um zu sagen, na gut, wenn wir diese Kaufpreisvorstellung so ohne weiteres nicht zusammenkriegen, dann versuchen wir es eben so zu machen, dass wir möglicherweise gewisse Erwartungen in die Zukunft verlegen, Kaufpreiszahlungen in die Zukunft verlegen, mit Darlehen arbeiten, Rückbeteiligung oder vielleicht auch gar nicht das ganze Unternehmen verkaufen, sondern einiges, was vielleicht für den operativen Betrieb nicht so wichtig ist, vielleicht auch zurückhalten und damit den Kaufpreis reduzieren.
Ja, auf diese verschiedenen Tools, wenn man sie so nennen möchte, auf diese verschiedenen Strukturelemente wollen wir tatsächlich gerne gleich nochmal ein bisschen näher eingehen. Bleiben wir nochmal kurz bei der Situationsbeschreibung. Ich glaube, die Ursachen sind allfällig bekannt. Ein großes Thema aus Sicht der institutionellen Investoren ist dann sicherlich auch die Zinsentwicklung gewesen, die Akquisitionsfinanzierung teurer gemacht hat. Da sehen wir ja doch ein bisschen eine Gegenbewegung inzwischen. Also ursprünglich war ich mir persönlich nicht ganz sicher, muss ich zugeben, ob der Höhepunkt der Zinsen schon erreicht war oder ist. Da haben wir ja schon ganz andere Werte gesehen in der Vergangenheit. Aber es spricht ja nun aktuell doch eine ganze Menge dafür, dass wir da den Höhepunkt ein Stück weit erreicht haben. Die ersten Marktteilnehmer preisen schon wieder Zinssenkungen ein. Ist wahrscheinlich fair zu sagen, auch aus deiner Perspektive heraus, Edzard, dass das auch etwas ist, was die Größe dieses Gaps etwas kleiner werden lässt. Aber der Gap ist immer noch da und der ist ja auch regelmäßig da. Das ist ja jetzt nicht von momentanen Situationen abhängig, richtig?
Absolut, ich gebe dir recht, Matthias, so ist es. Also Zinsen sind natürlich vor allen Dingen bei Finanzinvestoren, Private Equity Leuten, die ihre Transaktionen in hohem Maße finanzieren, um damit die Eigenkapitalrendite zu erhöhen, ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann berichten, dass wir in einem Joint Venture, das wir vor einiger Zeit angefangen haben, noch andere Probleme hatten, Rohstoffpreise, auch Arbeitskräftemangel, darf man nicht vergessen. Das sind Themen, die in einem solchen Fall dann tatsächlich auch dazu geführt haben, dass der Investor irgendwann gesagt hat, die Rendite geht mir so runter, davon kann ich mir fast auch eine amerikanische Staatsanleihe kaufen und muss hier kein Hochrisiko-Joint Venture machen. Das hat natürlich noch den Zusatzeffekt zu einer klassischen M&A-Transaktion, dass das, was da dann finanziert wird, auch erst noch teilweise geschaffen werden muss und noch nicht da ist. Aber das war so ein Fall. Da war das dann schlicht nicht mehr darstellbar. Da wurden die Risiken und die Kosten an allen möglichen Ecken, kamen noch Bürokratiekosten in dem Fall dazu, so hoch, dass man im Endeffekt gesagt hat, das reicht nicht mehr. Und es gibt ja also vollkommen recht, die Zinsen waren ein wesentlicher Faktor, die damals auch noch höher waren. Aber wir sehen ja jetzt, dass sich die Kurve zumindest abflacht, nicht? Wenn nicht sogar runtergeht, ja.
Genau, und insofern nehmen wir vielerorts wahr, in vielen Gesprächen war, dass der Korken wieder etwas loser auf der Flasche sitzt, dass also die Transaktionen auch wieder etwas besser funktionieren. Gleichwohl bleibt es dabei, wenn ich in ein Unternehmen investiere oder ein Unternehmen komplett kaufe, dann kaufe ich neben einigen Assets, die es geben mag, vor allem künftige Cashflows. Und die kann ich jetzt über ein Earning Multiple ausdrücken. Die kann ich bei geeigneten Geschäftsmodellen über einen Discounted Cashflow zum Ausdruck bringen oder ähnliches. Aber es geht um zukünftig zu erwirtschaftende Werte. Und die sind, das liegt in der Natur der Sache, unsicherheitsbehaftet. So, und jetzt kommst du dazu bei der Transaktion. Käufer und Verkäufer sind sich grundsätzlich einig, dass sie gerne das zusammen machen möchten, aber in aller Regel wird der Verkäufer eine höhere Preisvorstellung haben als der Käufer oder zumindest versuchen, eine solche durchsetzen zu können. Wie gehen wir da jetzt ran? Es gibt verschiedene Phasen ja letztendlich im Augenblick der Kaufpreisfestlegung, im Hinblick auf Strukturelemente, die man im Augenblick der Transaktion umsetzen kann. Und dann gibt es die klassischen nach vorne wirkenden Instrumente. Wenn wir diese Zeitleiste vielleicht mal so als kurze Orientierung im Hinterkopf behalten, bei der Kaufpreisfestsetzung, was sind da Hebel, die ihr ansetzt oder die ihr gerne einsetzt bei Transaktionen?
Genau, Matthias, du sagst es völlig richtig. Das ganze Vertragswerk, was wir dann mit den Kaufleuten und den Mandanten verhandeln, ist natürlich ein Ausbalancieren gegenseitiger Risiken, die angefangen von der Anbahnung einer Transaktion und der Due Diligence, die wir machen, aus rechtlicher Sicht zumindest als Anwälte, dann gucken, welche Risiken sind im Unternehmen, welche rechtlichen Risiken sind es. Und dann hinterher fängt man an, diese Due Diligences in Garantien umzusetzen und zu gucken, dass man den Status quo, also wir sind in der Zeitschiene, die du eben aufgemacht hast, dann alles noch rückwärts gewandt. Und irgendwann kommt man dann dazu, dass man sagt, jawohl, wir wollen das machen. Wir haben uns das Unternehmen so weit angeguckt, dass wir sagen, dass das ist das, was wir uns vorstellen. Auf die verschiedenen M&A-Verfahrensarten gehe ich jetzt mal nicht ein, da wollen wir ja wahrscheinlich heute nicht drüber sprechen. Aber man ist dann irgendwann an einem Punkt, wo man sich um den Kaufpreis streitet, sich darüber bespricht. Und dann kann es eben gerade in volatilen Zeiten so sein, dass durch die unterschiedlichen Positionen, die man hat, oder Perspektiven, muss man sagen, hat als Käufer und Verkäufer, die Preisvorstellungen deutlich auseinandergehen. Du hast die Faktoren ja eben genannt und der Verkäufer hört von seinen ganzen Kollegen, ein Familienunternehmer zum Beispiel, der gut vernetzt ist und über alle möglichen Business-Netzwerke mitkriegt, was seine ganzen Mitunternehmer so in den letzten Jahren an tollen Kaufpreisen bekommen haben. Und er ist ein bisschen später dran, 9 Monate später, und es ist Corona im Markt oder die Zinsen sind nach oben gegangen. Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. Wir haben Transaktionen gesehen, wo wir schlicht und einfach dann auch nicht erfolgreich waren mit solchen Modellen, die ich gleich vorstellen wurde. Das waren teilweise Baukonzerne, teilweise produzierende Konzerne, die große, teilweise Märkte in der Ukraine und in Russland hatten und teilweise ihre Rohstoffe daher bezogen haben. Beides natürlich riesige Probleme in solchen unsicheren Zeiten. Ganz davon abgesehen, dass es momentan nicht läuft, weiß man auch nicht, wann es wieder läuft. Die Upside in dem Fall war, dass möglicherweise in so einem Baugeschäft irgendwann vielleicht auch wieder was aufgebaut werden kann. Aber trotz allem, das sind alles Dinge, die natürlich so eine Kalkulation völlig anders machen, als wenn man in einem völlig friedlichen Markt, der seit 20 Jahren gleich läuft, einfach bestehende Entwicklungen vorschreibt. Und da ist der Verkäufer natürlich üblicherweise in der Situation, dass er sagt, ich nehme das, was ich in den vergangenen 20, 10 Jahren so immer an Umsätzen und Gewinnen gemacht habe, vor allem Gewinnen, wenn es um EBIT-Multiples geht. Und der Käufer sagt, wie du es genau richtig gesagt hast, sagt, in der Zukunft sieht das aber ganz anders aus. Und deswegen kriegst du auf einmal nicht mehr den Betrag 100, sondern du kriegst nur noch 65. Und das sind dann eben erhebliche Unterschiede, die so eine Transaktion in solchen Fällen dann auch schnell scheitern lassen. Und wenn wir im mittelständischen M&A-Geschäft sind, wo wir oft Gründer sehen, Nachfolgethematiken, dann kann man auch nicht ewig warten. Da muss man sich hinterher also auch überlegen, wie kann ich mit Zwischenlösungen agieren. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Feld, über das man sich vielleicht in einem anderen Zusammenhang nochmal unterhalten kann. Aber man hat vielleicht auch einen gewissen Transaktionsdruck, muss veräußern, weil der Gründer sagt, also länger als 5 Jahre mache ich das hier nicht mehr, und gibt es auch eine gewisse Zeit, wenn so ein Unternehmen dann übergeben werden muss auf den nächsten, weil oft in so einer Situation auch der Gründer, der Verkäufer derjenige ist, der viel weiß, der die Kunden kennt, der weiß, wie das Geschäft funktioniert. Oft sind in mittelständischen Unternehmen auch die Dokumentationen nicht optimal. Das heißt, der Kopf des großen Patriarchen, des Gründers, der ist also wichtig, und insofern wird man also eine gewisse Zeit brauchen, bis das Ganze Know-how transferiert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also man hat diese Unterschiede und überlegt sich dann, wie kann ich die überbrücken? Bridging the Gap war ja der Titel, den wir uns gegeben haben. Und da gibt es eben, wenn man von den klassischen Kaufpreisberechnungen ausgeht, die du genannt hast, Matthias, dann gibt es eben einmal die Möglichkeit, einen sogenannten Festpreis zu machen, ein Lockbox-Modell, wie wir das nennen, oder eben auch variable Kaufpreise zu verhandeln, wo man schon ein bisschen mehr Flexibilität hat. Wir haben im M&A-Geschäft ja oftmals einen zeitlichen Unterschied zwischen Signing und Closing, der unterschiedlich lang ausfallen kann, je nachdem, was man da noch so in der Zwischenzeit alles machen muss, um die Transaktion durchführbar zu machen. zum Beispiel eine Kartellanmeldung, die kann dauern. Wir haben letztens in einer größeren Transaktion ein Inhaberkontrollverfahren durchgeführt. Das dauert richtig. Und da ist dann so ein, kann auch mal ein Jahr sein. Das ist dann schon schnell, dass sich zwischen Signing und Closing befindet. Und da kann man also über entsprechende variable Kaufpreisformeln schon mal zumindest für diesen Zwischenzeitraum ein bisschen Druck rausnehmen und einfach auch die dann bestehenden Finanzgrößen, nämlich einmal eine Cash-Free-Debt-Free-Bewertung und dann aber auch das Networking Capital so ansetzen, dass man zumindest zwischen Signing und Closing schon ein bisschen Risiko rausnimmt. Und wenn man das dann weiterspinnt, gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, und das ist vielleicht das Instrument, was ich als erstes mal nennen möchte, ist die sogenannte Earn-Out-Klausel. Eine Klausel, wo wir M&A-Leute unseren Mandanten lange gesagt hat, also wenn du es irgendwie vermeiden kannst, eine Earn-Out-Klausel zu akzeptieren, dann mach es auch nicht, denn die ist so risikobehaftet. Du kannst im Endeffekt nicht kontrollieren, ob du da übers Ohr gehauen wirst. Du bist so weit weg vom Unternehmen, weil du es eben schon lange verkauft hast. Lass es also besser. Und das hat sich jetzt in der vergangenen Zeit etwas geändert.
Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen, das wir natürlich auch beobachten. Also die Diskussion, wie man mit diesem Thema Earnout, den Begriff kennen ja die meisten unserer Zuhörer, wir erläutern es gleich nochmal ein bisschen näher, wie man damit umgeht. Und tatsächlich schlagen da immer ein bisschen zwei Herzen in der Brust auch des Beraters. Auf eine gewisse Art ist es aber ja grundsätzlich auch ganz fair, denn wenn man ordentlich miteinander umgeht, kann man die Ungewissheit der Zukunft damit ja letztendlich auch abbilden, nicht wahr?
Ja, absolut. Es ist eigentlich, wenn es gut gemacht ist und gut gelebt wird und die Missbrauchsmöglichkeiten einerseits vertraglich eingeschränkt sind, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht alle unbedingt genutzt werden, ist eine gute Möglichkeit. Ich habe mal mit einem Unternehmer gesprochen, der so ein strategischer Investor, der über ein Buy-and-Build-Verfahren sich einfach Beteiligungen zugelegt hat, weitere. Und der hat gesagt, gerade wenn er in ausländischen Märkten unterwegs war, ich habe die eigentlich immer damit gekriegt, wenn wir uns über die Bewertung nicht einigen konnten, hat er gesagt, na gut, wenn es so toll ist, wie du sagst, dann bezahle ich dir noch was. Und das war dann immer so eine Basis, auf der sich alle eigentlich irgendwie verständigen konnten und sagen, na gut, ich muss verstehen, das, was er da sieht und das, was der Markt ihm hergibt, da kriegt er die Bewertung nicht so hoch, wie ich sie gerne hätte. Aber wenn es so ist, wie ich ihm es erzähle, naja, und ich kenne das Unternehmen ja besser, es gibt ja auch eine Informationslücke oder ein Informationsgefälle, dann zahlt er mir halt noch was. Und das ist etwas, was eigentlich wirtschaftlich absolut sinnvoll ist. Das Problem bei der Übung ist, dass man eben als Verkäufer, der sein Unternehmen dann abgegeben hat, wir können gleich noch über die handwerklichen Stricke sprechen, dann eben manchmal nicht so ganz genau weiß, wie sich das Unternehmen denn wirklich entwickelt.
Jetzt kommt eine Frage, die man nur mit kommt drauf an beantworten kann. Das weiß ich jetzt schon. Trotzdem stelle ich sie. In welchen Größenordnungen hat sich in deiner Praxis so eine Earn-Out-Komponente von einem Kaufpreis gleich 100 bewegt? Was hast du da schon alles gesehen? Ich will gar nicht fragen, was ist richtig, was ist falsch, sondern vielleicht ganz einfach, was hast du schon so gesehen im Laufe der Jahre?
Ja, also es gibt, also erstmal hängt es natürlich, insofern gibt es ja auch schon wieder recht, es kommt tatsächlich darauf an, es kommt nämlich so ein bisschen erstmal auf die Größe an, auf die man sich festlegen möchte. Zum Beispiel, also wir empfehlen grundsätzlich eigentlich auf der GUV möglichst weit nach oben zu gehen, weil da die Möglichkeiten der Einflussnahme geringer sind. Also wenn man sich auf den Umsatz einigt, ist das halt was anderes als zum Beispiel der Jahresüberschuss, der ganz unten auf der GUV steht. Klassische Größen sind ja Umsatz, EBITDA, Gewinn vor Steuern und oder ähnliches. Wir sehen oft EBIT-Klauseln. Das ist eigentlich so das, was man am häufigsten sieht, auch wenn sie im Endeffekt in gewisser Weise anfällig sind für, sagen wir mal, Gestaltung.
Gestaltungsspielraum.
Genau. Gestaltung. Und ja, die Möglichkeiten oder auch die Range, die wir sehen, die sind so um und bei, würde ich sagen, 20%. Teilweise ein bisschen mehr, je nach Markt in der Tat. Also bei sehr volatilen, sagen wir mal, stark wachsenden Internetunternehmen ist es wahrscheinlich ein weitaus höherer Betrag als in einem klassischen Maschinenbauer, wo man also auch in der Krise relativ gleichbleibende Entwicklungen vielleicht sieht. Das ist, aber ich würde mal sagen, also so ein Beispiel, 20% Jahresüberschuss ist vielleicht so ein ganz gutes Mittel, was man so sehen kann. Wir haben auch schon mehr gesehen. Also irgendwann ist natürlich, wenn die Spanne zu klein wird, fragt man sich, ob man den gestalterischen Aufwand, den man für so eine Earnout-Klausel betreiben muss, die muss ja verhandelt und abgesichert werden, ob man das nicht dann sonst irgendwann auch, ob das überhaupt noch Sinn macht. Also ich hatte letztens eine Transaktion, da haben wir genauso angefangen und im Endeffekt ist man sich über die Absicherungsmechanismen dann so in die Haare gekommen, dass dahinter alle gesagt haben, wir lassen es doch. Und haben sich dann einfach über eben beim Kaufpreis in der Mitte geeinigt. Das geht ja auch und sagen, okay, jeder trägt die Hälfte und dann wird es halt kaufmännisch wieder ganz einfach und dann sagt man, bevor wir hier jetzt noch zwei Wochen weiter verhandeln, lassen wir es dabei, wir kommen hier nicht zu Potte. Auch das sind natürlich klassische, du kennst sie aus deiner Tätigkeit auch, Matthias, klassische Entwicklungen, die in so einen Verhandlungen vorgegeben sind. Also man sollte es nicht zu gering machen. 20% ist vielleicht so ein ganz gutes Mittel und dann je nach Branche und vor allen Dingen der Kennzahl, die man nimmt, geht es dann nach oben oder nach unten.
Gut, okay, aber daran können wir uns ja schon mal festhalten. Ja. Sehr gut. Nun gibt es andere Aspekte, über die wir auch schon gesprochen haben oder die wir besprechen möchten. Ein Vendor-Loan zum Beispiel ist eine Option, die man berücksichtigen könnte, richtig?
Ja, absolut. Matthias, was ich noch vielleicht einen Satz zum vorherigen Thema, gut ist oder was man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass man in der Gestaltung eines Earnouts ziemlich frei ist. Man kann also alle möglichen auch Arten des Earnouts vereinbaren. Also mal abgesehen von den Kennzahlen gibt es eben auch die Möglichkeit, sozusagen klassisch einen gewissen Prozentsatz, so wie wir es eben in dem Beispiel hatten, des Jahresüberschusses gemacht. Man kann aber auch Hurdles einbauen und sagen, wenn der Umsatz um so und so viel hochgeht, dann kriegst du einen Festbetrag von X. Sowas könnte man machen. Man kann auch Korridore aufbauen und sagen, wenn der also mehr als 10-20% gibt es den Betrag X und bis 30 gibt es den Betrag Y. Ich wollte nur sagen, da kann man also nicht nur an der Kennzahl das machen, sondern man kann eben auch in der Gestaltung sozusagen der Kurve. Eigentlich ist man ziemlich frei und da sehen wir auch alles, alle Möglichkeiten.
Danke nochmal für die Ergänzung. Viele Möglichkeiten stehen offen, da dann letztendlich auch situationsbedingt die richtige Lösung zu finden.
Du hast jetzt den Vendor Loan angesprochen, der dem Earnout auch relativ verwandt ist, denn im Endeffekt passiert es ja in beiden Fällen, dass Teile des Kaufpreises, den der Verkäufer haben möchte, erstmal nicht gezahlt werden, sondern in irgendeiner Weise nach hinten verschoben werden. Beim Vendor Loan, das ist ein klassischer Kredit, da wird einfach der Verkäufer verzichtet quasi auf einen Teil seines Kaufpreises, stundet den und kriegt den über die Jahre, über die Laufzeit dieses Kredites wieder. Je nach Struktur des Deals ist das manchmal so, dass dieser Vendor Loan auch nicht unbedingt ganz oben auf der Skala der unterschiedlichen Finanzierungen steht. Wenn Sie also einen Finanzinvestor haben oder einen habt, dann wird er natürlich seine Transaktion sowieso finanzieren. Das heißt, da wird also, diese werden erstmal Senior Loan Facilities abgeschlossen, dann gibt es irgendwelche anderen Finanzierungsmöglichkeiten und irgendwann kommt dann der Vendor Loan, der dann typischerweise unbesichert ist, weil nämlich alle Sicherheiten schon von den darüber finanzierenden Banken, die sich das üblicherweise alles ziehen, kennst du ja auch, und dann bleibt hinterher nichts mehr übrig. Das heißt, man sitzt da also als Verkäufer, immerhin mit dem Vorteil, dass man, immerhin ja auch in den Verhandlungen auch gesagt hat, das Unternehmen wird ganz toll laufen. Aber man sitzt da mit einer wahrscheinlich doch relativ knackigen Last des Kreditlast des Unternehmens, das vielleicht über Akquisitionsvehikel noch gesteuert wird, und hat dann also einen Vendor Loan, der im Zweifel ungesichert ist und der möglicherweise, man nicht so ganz weiß, wird er überhaupt bezahlt. Es gibt also oft auch Abreden, dass wenn es nicht reicht, wird weiter gestundet, weil möglicherweise der Ertrag nicht reicht, um die Senior Facilities zu bedienen. Die Banken gehen immer vor und man sitzt dann also als Junior-Gläubiger und hofft, dass man seinen Vendor-Lohn wiederbekommt. Und da ist es dann so, dass man für solche Arten von Finanzierung dann oftmals einen relativ hohen Zinssatz aufruft. Das ist dann sozusagen das Gute an der Übung. Und wenn es halt ganz besonders gut läuft, und dann kriegt man dann in solchen Transaktionen den Verkäufer aus nach dem Motto, du hast doch gesagt, es läuft so toll, dann dürfte es auch kein Problem sein, dass du deinen Kredit schnell wieder bekommst und vielleicht bleibst du ja Geschäftsführer im Unternehmen und dann hast du ja selber auch noch eine ganze Menge Einfluss darauf, kannst ja ein bisschen mehr arbeiten, kriegst ja sowieso noch alle möglichen anderen erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile und dann kriegst du deinen Vendor-Loan auch zurück. Das ist in der Theorie ganz gut. Es klappt nicht immer. Also je nachdem, wie hart diese Finanzierungen sind, kann es durchaus mal ein bisschen länger dauern auch. Und im Verhältnis zum Earnout, wo man ja am Erfolg des Unternehmens auch überproportional partizipieren kann, ist das beim Vendor Loan halt nicht so. Da kriegt man halt einen Zinssatz. Den kriegt man vielleicht ein bisschen länger. Insofern kann man sagen, wenn da durchaus auch 8%, teilweise 10% Zinsen gesehen, das ist ja ein tolles Investment, so nach dem Motto, in dein Unternehmen, das kennst du doch, da ist das Risiko doch gar nicht so groß und wenn wir nicht zahlen, ist doch viel besser, dann wird das noch alles gestundet, das summiert sich auf und kriegst du noch mehr Geld. Im Endeffekt ist der Earnout nach unseren Einschätzungen dann doch die bessere Möglichkeit, weil man eben je nach Ausgestaltung die Chance hat, wenn das Unternehmen wirklich ganz toll läuft, eben doch wesentlich mehr zu kriegen als 8% sind. Aber im Prinzip vergleichbar.
Klingt jetzt aber gerade so ein bisschen danach, dass du deinen Mandanten, wenn du auf der Verkäuferseite tätig bist, nicht zwingend dazu rätst, sich darauf einzulassen. Kann man das so sagen?
Man sieht gerade bei Finanzinvestoren, Private Equity oder Venture Capital Unternehmen, je nach Größenordnung dessen, was sie da kaufen, sind das halt oft typische Finanzierungstools. Und man muss halt auch sehen, das machen dann die M&A-Berater, dass Finanzinvestoren oft auch höhere Preise bieten. Und wir erzählen denen dann schon, wenn du den hohen Preis bekommen möchtest, im Verhältnis zum Strategen, der vielleicht ein bisschen konservativer daran geht und diese Tricks, sage ich mal, oder diese Gestaltungsmöglichkeiten auch alle nicht so gut kennt, dann musst du halt auch ein höheres Risiko nehmen. Und wir raten dann unseren Mandanten teilweise schon, das zu machen oder eben zu sagen, dann nimm's halt sicher und fang an, vielleicht dich mit einem Strategen zusammenzutun. Aber Leute, die ihr Lebenswerk verkaufen wollen, die machen dann vielleicht dann doch den besseren Deal wirtschaftlich. Und in vielen Fällen, wenn es gut gemacht ist, funktioniert es ja auch. Man muss halt die Risiken kennen und im Verhältnis zum Earnout ist so ein Wenderlohn halt in gewisser Weise auch insofern sicherer, als dass man halt nicht die ganze GUV rauf und runter gestalten kann und auf zukünftige Jahresabschlüsse angewiesen ist, die man möglicherweise nicht mehr bestimmen kann. Über die Möglichkeiten, Jahresabschlüsse zu gestalten, können die Wirtschaftsleute besser philosophieren, aber jeder weiß ja, dass es da gewisse Einschätzungsmöglichkeiten ermessen gibt. Man kann auch über gewisse vertragliche Gestaltung auch Profite oder Erträge aus dem Unternehmen rausbringen. Und alles das hat man beim Vendor-Loan natürlich etwas wenig.
So, wenn wir jetzt die Klaviatur weiterspielen, dann kommen wir ja fast schon so ein bisschen automatisch bei der Rückbeteiligung raus. Da verkaufe ich eben nicht das ganze Unternehmen. Technisch meistens schon in einer logischen Sekunde, daher der Begriff Rückbeteiligung, beteilige mich dann aber ex post wieder am eigenen Unternehmen und das kann mit Rückbehalt von Assets oder ohne stattfinden. Was hast du da so für Strukturen gesehen in deiner Praxis?
Ja, auch das ist durchaus üblich. Es gibt einfach die klassische Variante, dass man in seinem Unternehmen selber, also nehmen wir mal an, es ist eine GmbH und ich verkaufe einfach 80%. Davon behalte 20, das ist der Kaufpreis logischerweise geringer. Ich bin zu den 20% weiter an Gewinnausschüttungen beteiligt und ähnlichem und es läuft einfach weiter. Und üblicherweise wird dann über eine gewisse Zeit, klassischerweise über Call-Optionen, werden dann die verbleibenden 20% über einen gewissen Zeitraum rausgekauft. Das ist der Standardfall oder der einfachste Fall. Ist nicht mehr der Standardfall. Wir haben das in älteren Transaktionen oft gesehen, da wurde es einfach gemacht, doch ganz einfach. Dann baut man da so eine abgestufte Kaskade von Call-Optionen rein, vielleicht noch eine Put-Option, gekreuzte Put-Calls, wo derjenige, der Verkäufer dann auch sagen will, naja, wenn du deine Call-Option nicht ziehst, ich will aber irgendwann mein Unternehmen auch mal loswerden, dann will ich bitte eine gekreuzte Put haben und dann schieße ich. So, das ist eine klassische Konstellation, hat allerdings aus Sicht des Käufers den Nachteil, dass da immer noch ein Gesellschafter sitzt in meinem Unternehmen, der alle juristischen Möglichkeiten hat, auch lästig zu werden. Der hat Einsichtsrechte, der hat Stimmrechte, im schlimmsten Fall hat er sogar Vetorechte, kann gewisse Dinge noch verhindern, kann möglicherweise über eine kombinierte Geschäftsführung, wir haben ja darüber gesprochen, dass Gründer teilweise da auch noch wirklich gebraucht werden, eine ganz schöne Macht im Unternehmen ausüben. Und ich habe mal eine Transaktion gehabt, die so in die Anfangszeit von Corona lief, wo das tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Minderheitsgesellschafter dann auch so effektiv agiert hat, dass er im Endeffekt einen ziemlich guten Deal gemacht hat. Der Vertrag war vielleicht auch nicht optimal gemacht, wir sind da zu einem späteren Zeitpunkt reingekommen. Aber es führte dazu, und das darf man eben nie ganz unterschätzen, man hat im deutschen Gesellschaftsrecht auch als Minderheitsgesellschafter erhebliche Rechte. Und wenn man die gut ausübt, dann ist man durchaus in der Lage, seinem Gegenüber große Probleme zu bereiten und durch diesen Lästigkeitswert auch dann den Kaufpreis hochzutreiben, weil dann irgendwann sagt, wir müssen uns zusammensetzen und das geht jetzt so nicht mehr weiter und dann werden die letzten 20% eben vielleicht nicht ganz zum vereinbarten Preis verkauft, sondern höher. Deswegen macht man es so, du hast es angesprochen, die Rückbeteiligung so zu strukturieren, dass man üblicherweise über eine Holdinggesellschaft geht. Das ist vor allen Dingen bei Finanzinvestoren so gemacht. Die hat neben der Idee, dass man in der Obergesellschaft natürlich nicht mehr direkt die Geschicke der Untergesellschaft, der operativen Untergesellschaft beeinflussen kann, sondern dass meistens der Geschäftsführer der Obergesellschaft macht, der dann logischerweise nicht mehr der Verkäufer ist oder der in solchen Fällen dann nicht mehr agieren darf. Das kann man so oder so gestalten. Auf jeden Fall ist die Idee, dass er da nicht durchregieren kann, sondern da oben eigentlich mehr oder weniger die Willensbildung in einer Weise abläuft, dass das unten in der operativen Einheit nicht mehr so ankommt. Und das wiederum ist ein Grund, das sozusagen über eine Zweistöckigkeit hinzubekommen. Im Übrigen werden auch, das wollen wir jetzt aber vielleicht hier nicht im Einzelnen diskutieren, oft auch das gesamte Financial Engineering über die Obergesellschaft gemacht. Die Kreditverträge laufen darüber, die Gewinnausschüttungen laufen darüber und das, was wir eben besprochen haben, Vendor-Loan-Strukturen und so, die sind meistens in der Obergesellschaft, damit man die operative Einheit davon eigentlich frei hält. Und damit hat man also diese zwei Möglichkeiten. Wir sehen in der jüngeren Vergangenheit eigentlich nur noch das zweistöckige Modell.
Und dann gibt es letztendlich ja noch die Spielart, dass man gewisse Assets einfach aus der Transaktion rausnimmt. Klassischerweise eine Immobilie,
ja,
die aus Sicht des Erwerbers vielleicht nicht ganz so betriebsnotwendig ist, wie es der Verkäufer zeitlebens gesehen hat. Und man die dann beispielsweise an das Unternehmen zurückvermietet, den Kaufpreis aber um den fairen Marktwert dieser Immobilie reduziert, richtig?
Genau so ist es. Manchmal hat das auch steuerliche Gründe, warum man solche Trennungen durchführt, aber du hast völlig recht, es sind oft Immobilien, deren Werte in den vergangenen Jahren, also je nachdem, was man da verkauft, aber wir haben dann teilweise gesehen, alte Industrieunternehmen, die Innenstadtgrundstücke haben, in wachsenden Städten, das sind riesige Werte. Und wenn man clever ist als Verkäufer, dann sagt man, das behalte ich doch eigentlich. Wer weiß, wie lange das noch läuft. Und da habe ich einen riesigen Wert und ich vermiete das einfach langfristig. Ich habe einen laufenden Ertrag und habe ein riesiges Asset, was vielleicht meine Enkelkinder irgendwann, wenn es diese Eisengießerei oder was weiß ich, sind meistens alte Unternehmen, die dann durch die wachsenden Städte in Innenstadtlagen kommen auf einmal, dann behält man so etwas und belastet eben auch die Transaktion nicht damit. Das ist durchaus möglich. Je nachdem, wie man es gestaltet, ist man in einem Asset-Deal, kann man das direkt machen. Dann werden ja aus dem, ist der Verkäufer ja das Unternehmen selbst und man schiebt quasi alles andere bis auf das Grundstück raus, hat dann allerdings so ein bisschen das Problem, dass man dann eben auch der Schuldner quasi der Verkäufer ist. Also man hat so eine gewisse Risikohäufung. Aber ansonsten müsste man das quasi raustrennen. Also man würde dann typischerweise eigentlich eine Abspaltung machen oder eine Aufspaltung. Meistens spaltet man ab. Und würde dann das Grundstück quasi in eine eigene Gesellschaft bringen, hätte das draußen und würde dann einfach das Restunternehmen veräußern und einen langfristigen Mietvertrag abschließen. Es gibt oft aus steuerlichen Gründen eben auch schon unterschiedliche Gesellschaften. Dann ist das schon so, weil der Steuerberater irgendwann gesagt hat, tu dir die Immobilie mal eine eigene Gesellschaft und vermiete sie dann deinem operativen Unternehmen. Da ist es dann einfacher. Da muss man nur aufpassen, solange das wirtschaftlich in einer Hand ist, sind diese Mietverträge oftmals nicht besonders, sagen wir mal, sophisticated. Da wird irgendein Zettel genommen und da schreibt man was drauf, das so halbwegs passt. Und wenn man das dann sozusagen in ein klassisches Drittparteienverhältnis überführt, wird man diesen Mietvertrag üblicherweise komplett neu schreiben müssen. Also wir sagen immer in den Due Diligences, wenn wir so ein Ding sehen, sagen wir, okay, ist ja ganz nett, hat ja auch bislang funktioniert, aber das Ding machen
wir komplett neu. Haben wir zur Kenntnis genommen, aber den machen wir jetzt gerade mal neu.
Ja, genau. Das wäre also in solchen Fällen dann tatsächlich, also wenn es so ein Mietverhältnis schon gegeben hat, was nicht ganz selten ist, eben aus steuerlichen Gründen, dann kann das durchaus mal passieren. Vielleicht noch einen ganz kurzen Nachklapp zur Rückbeteiligung, was eben der Kicker ist bei der ganzen Übung, wenn man also so eine Rückbeteiligung hat. Gerade Finanzinvestoren wollen ja irgendwann nach einer überschaubaren Zeit von Jahren das Unternehmen auch weiter veräußern. Und die Chance an der Geschichte ist ähnlich wie beim Earnout zu sagen, naja, du hast da ja eine Beteiligung und wenn wir den ganzen Laden verkaufen und es ist gut gelaufen, dann kannst du nochmal richtig was verdienen. Ne?
Was ja auch plausibel ist.
Ja,
ist ja
absolut.
Grundsätzlich,
absolut.
Also für jemanden, der jetzt selbst vielleicht noch nicht notwendigerweise über die dauerhafte Nachfolge nachdenkt, sondern eben selbst exitgetriebener Gründer oder Unternehmer ist, dann möchte ich ja an diesem Upside auch beteiligt sein. Ja,
absolut, also fair. Man hat, oftmals wird das eben mit Geschäftsführungspositionen verbunden, man hat eben die Chance, in solchen Situationen eben auch am Erfolg des Unternehmens selbst noch mitzuwirken. Also wenn man noch nicht so alt ist und sagt, ich mache einen Beratervertrag über 2 Jahre und danach sieht mich hier keiner mehr, sondern vielleicht früher veräußert, das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den viele M&A-Berater geben, mach es nicht zu spät, damit du einfach noch Gestaltungsmöglichkeiten hast. Das können wir bestätigen aus rechtlicher Sicht, weil eben nach hinten raus eben einfach mehr Möglichkeiten ist zu gestalten, eben auch juristisch. Und dann hat man eben die Möglichkeit, vielleicht nach 5 Jahren oder so nochmal richtig was mitzunehmen.
Edzard, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange weitersprechen und viele spannende Beispiele aus deiner Praxis ins Feld führen. Aber ich glaube, für heute haben wir unseren Zuhörern schon eine ganze Menge bieten können, eine ganze Menge Informationen geben können und hoffentlich auch Anregungen für künftige Deals. Und wenn das Feedback zu diesem Podcast so ist, wie ich es vermute, dann können wir ja schauen, ob wir dann irgendwann nochmal pro Seminar Gesellschaftsrecht Teil 2 miteinander
gerne
aufnehmen.
Immer gerne, Matthias.
Denn du weißt, ich lasse dich jetzt nicht gehen und nicht ziehen, ohne dass wir nochmal ganz kurz über Edzard Schmidt-Jorzig als Privatperson sprechen. Und da gibt es unsere inzwischen schon klassischen zwei Themengebiete. Die kommen jetzt für dich auch nicht ganz überraschend. Aber die Antworten sind immer wieder überraschend und spannend. Die erste Frage: Du hast die Möglichkeit, dich an einem Film, Fernseh, Theater oder ähnlichen Projekt zu beteiligen, und zwar nicht konzeptionell und schon gar nicht als Rechtsanwalt, der die Verträge macht, sondern du stehst vorne vor der Kamera, auf der Bühne oder ähnlichem. Was, Edzard, wäre deine Traumrolle?
Wenn ich mal irgendwelche sportlichen Heldenrollen beiseite lasse, als Kind stellt man sich immer vor, mal in irgendeinem riesigen Stadion die Meisterschale nach oben zu stemmen. Dann habe ich überlegt, und das ist sehr spontan gekommen, weil ich am Wochenende gerade mit einem unserer Kinder, einem unserer Söhne, in Fall Guy war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir mit 50er haben ja früher alle als Kinder Colt Sievers geguckt, und da gibt's ein ziemlich klamaukiges Remake, was auch herrlich stumpf ist. Heldenrollen sind ja sonst immer mit Drama gefüllt, und in dieser Geschichte, mal abgesehen davon, dass es ziemlich persifliert und humorvoll ist, ist eigentlich alles klar, dass man selbst als großer Held, der da hinterher raus hervorgeht, eigentlich absolut sicher sein kann, dass nichts schief geht, auch wenn viel Schrott produziert wird in der ganzen Geschichte. Und ich habe mir überlegt, das ist eigentlich in dem strammen Umfeld, in dem wir uns ja alle bewegen, eigentlich ein schönes Setting, wo man sich zurücklehnen kann, nicht nur im Kino, sondern vielleicht sogar auch als Hauptperson. Und da habe ich gesagt, das würde ich eigentlich gerne mal machen. Aber es kann sein, dass ich morgen was anderes sagen würde.
Das ist völlig legitim. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Aber einen nicht zu anspruchsvollen Helden zu spielen.
Ja, das, so ist es.
Das, oder ein Held, der nicht zu vielen Ansprüchen gerecht werden muss, sondern einfach Held sein darf.
So ist, ja, gut zusammengefasst. Vielleicht ist es auch so.
Sehr gut, wunderbar. So, nun ist es bei vielen von uns, und bei dir weiß ich es natürlich ganz genau so, dass es neben der Arbeit und der Familie auch immer noch die Gesellschaftsebene gibt, dass man sich engagiert, dass man etwas zurückgibt an die Gemeinschaft, ehrenamtlich, philanthropisch tätig ist. Was sind die Themen oder was ist vielleicht das Thema, das dir dabei besonders am Herzen liegt, Edzard?
Wir haben ja einen Punkt, den wir beide kennen, der sozusagen im karitativen kirchlichen Bereich ist. Ich bin auch, man kriegt ja über die Jahre, die man im Leben unterwegs ist, jetzt ein bisschen älter wird, eine ganze Menge an diesen Anfragen, von diesen Anfragen auch. Bin Beirat aus alten Young Leader Zeiten bei der BMW Stiftung in einem generationsübergreifenden Projekt, was ich sehr, sehr gerne mache. Aber was ich vor allen Dingen vielleicht nennen möchte, ist mein Engagement bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Du hast ja so ein bisschen, als du mich vorgestellt hast, auch so angedeutet, dass ich so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen öffentlichem Recht und M&A bin, mache auch M&A in regulierten Märkten, in öffentlichen Bereichen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen geschuldet dem politischen Interesse, was ich so über die Jahre entwickelt habe. Auch durch meine familiäre Herkunft hat das eine gewisse Rolle gespielt bei uns zu Hause. Und ich habe neben den Praktika oder den Tätigkeiten da im Bundestag und bei der UNO eine Zeit lang auch mich politisch engagiert, tue das jetzt nicht mehr, weil das einfach zeitlich schwer aufeinander zu bringen ist. Aber was ich mache, ist hier den norddeutschen Bereich der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das sind regionale Unterorganisationen dieses Berliner Thinktanks, der sich in vielen Bereichen mit außenpolitischen Fragestellungen beschäftigt, dort eine ganze Menge Experten vorhält. Man sieht die öfter in der Tagesschau auch zu den jetzigen außenpolitischen Themen. Und wir beackern hier mit einem Dreier-Vierer-Team den norddeutschen Markt, sehen zu, dass wir hier Außenpolitik in die Fläche bringen. Das folgt einer alten Empfehlung des damaligen Außenministers Steinmeier, der gesagt hat, Außenpolitik ist eigentlich Weltinnenpolitik. Das geht jeden was an, und es bringt auch nichts, dass nur die irgendwelche Leute in Berliner Ausschüssen sich damit beschäftigen, sondern es geht eigentlich jeden was an. Und dazu sind dann in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten verschiedene Regionalforen gegründet worden, und das Norddeutsche, das mach ich hier, leite ich, und da habe ich viel Spaß. Da haben wir tolle Gäste und können uns da wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau in kleinen Zirkeln, teilweise auch größeren, austauschen. Und das will ich mal nennen als Beispiel für das, was ich so nebenbei, neben Familie und Beruf mache.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Derzeit, ich durfte da ja auch schon zu Gast sein und die Veranstaltungen sind herausragend. Die Persönlichkeiten haben was zu sagen und der Rahmen typischerweise unter Chatham House Rules ermöglicht es auch, dort wirklich gute Inhalte auszutauschen. Ein ganz wichtiges und tolles Engagement. Ja, Edzard, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe heute nochmal einiges gelernt über den sehr, sehr umfassenden Werkzeugkasten, den die Juristen vorhalten für die Gestaltungsmöglichkeiten von M&A-Transaktionen. Und ich glaube, die daraus mitzunehmende Nachricht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob es kapitalsuchende Unternehmen, Investoren oder die Berater, die Banken, Steuerberater und Anwälte dazwischen sind, ist, es gibt für viele Gaps eine Brücke. Man muss das passende Brückenglied finden, um es dann auch etablieren zu können. Aber darüber lässt sich vieles gestalten und damit dann eben auch häufig die Transaktion möglich machen. Ich habe über dich persönlich gelernt, dass du gerne einfach mal nur ein Held sein möchtest, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und wünsche dir, dass diese Möglichkeit in einem angenehmen Rahmen entsteht. Es muss ja nicht immer gleich die Landung des Jumbo-Jets sein. Man kann ja auch im Kleinen mal ein Held sein. Und ein gutes Wort, das ich tatsächlich noch nicht kannte, das du gerade zitiert hast, Außenpolitik ist Weltinnenpolitik. Das nehme ich gerne in meinen aktiven Sprachschatz auf. Verbinde dich mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, in der du dich engagierst, auch dafür. Dank an jeden, der sich ehrenamtlich engagiert. Edzard, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Wir haben was gelernt. Ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten. Ich hoffe, es war so. Ich hoffe, es hat auch Ihnen und euch Freude gemacht. Wenn dem so war, natürlich gerne diesen Podcast auch teilen und weiterempfehlen. Ansonsten war es klasse, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf künftige Projekte zusammen, Edzard. Vielen Dank dafür. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Edzard.
Tschüss, lieber Matthias. Vielen Dank. War eine große Freude, mit dir zu sprechen, sich auszutauschen. Und ich danke dir, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.